Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Handelskrieg abgewendet. Die EU und China einigen sich im Streit um Billig-Solarprodukte. Kairos blutige Nacht. Bei erneuten Zusammenstößen haben viele Muslimbrüder das Leben verloren. Und zum Schluss eine Geschichte zum Thema: Was macht eigentlich? Was macht eigentlich der Ozongrenzwert? Er leidet an Bedeutungsverlust. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Billigware made in China ist der europäischen Konkurrenz oft ein Dorn im Auge und sorgt für Handelsstreitigkeiten. Um ganz besonders viel Geld geht es bei Sonnenkollektoren. Die sollen aus Fernost sogar unter Herstellungskosten verkauft worden sein. Jetzt aber haben sich EU und China im Solarstreit auf einen Kompromiss geeinigt und so den drohenden Handelskrieg abgewendet. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Beide Seiten sind erleichtert. EU-Handelskommissar Karel de Gucht sprach heute in Brüssel von einer freundschaftlichen Lösung. Die chinesische Regierung zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Kompromiss. Mindestpreise und Mengenbegrenzungen sollen künftig die europäische Solarbranche vor der Billigkonkurrenz aus China schützen. Im Juni erst hatte die EU-Kommission provisorische Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Solarprodukte verhängt. Damit nicht genug. Bereits in gut einer Woche hätte die EU als nächstes die Strafzölle von knapp 12 auf rund 48% vervierfachen wollen. Postwendend hatten die Chinesen mit Strafzöllen auf europäischen Wein gedroht. Nun scheint die Gefahr gebannt, dass der Streit zum Handelskrieg eskaliert. Die EU-Kommission will die Einigung mit den Chinesen in den kommenden 1-2 Wochen formal beschließen. Davor sind allerdings noch Gespräche mit den Mitgliedstaaten nötig.
Unser EU-Korrespondent erklärt die Bedeutung dieser Lösung, doch zuerst hat jetzt Konrad Musch die Nachrichten des Tages.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo setzen die Muslimbrüder ihre Protestaktionen fort. Vor der Moschee in ihrer Hochburg Nasr City beteiligten sich Zehntausende an einem Sitzstreik, berichtet die britische BBC. Innenminister Ibrahim kündigte an, diese Aktion werde bald beendet. Die Auseinandersetzungen während der vergangenen Nacht haben zahlreiche Opfer gefordert. Nach Angaben, welche die BBC aus Spitälern zusammentrug, wurden über 100 Menschen getötet und gegen 1500 verletzt. Die Muslimbrüderschaft wirft der Armee vor, sie habe gezielt und mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen. Die Armee bestreitet das. In Tunesien ist es nach dem Begräbnis eines ermordeten Oppositionspolitikers zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um vor dem Parlament eine Menschenmenge zu zerstreuen. Anhänger der Islamisten und der Opposition waren dort aneinander geraten. Zuvor hatten in Tunis Zehntausende den Sarg mit dem ermordeten Oppositionspolitiker Mohamed Brahmi zum Friedhof begleitet. In Sprechchören machten sie die regierende Ennahda-Partei für die Bluttat verantwortlich und forderten, dass das Parlament aufgelöst werde. Nach dem Zugunglück im Nordwesten Spaniens wird der Lokomotivführer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Mann konnte das Spital verlassen, bleibt aber in Haft, wie die Justiz der autonomen Region Galizien mitteilte. Er werde spätestens morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen entgleiste der Zug, weil er mit viel zu hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fuhr. 78 Menschen kamen ums Leben, rund 180 weitere wurden verletzt. Papst Franziskus hat an einer Messe in Brasilien die Bischöfe aufgefordert, aus der Kirche hinauszugehen und sich um bedürftige Menschen am Rand der Gesellschaft zu kümmern. Der Papst sprach anlässlich des katholischen Weltjugendtages in einer Kathedrale in Rio de Janeiro vor rund 1000 Bischöfen. Seit seiner Wahl im März hat der erste nicht-europäische Papst die katholischen Würdenträger wiederholt ermahnt, sich weniger um ihre eigene Karriere zu kümmern und mehr für notleidende Menschen zu tun. Auf der Lötschberglinie sorgt ein steckengebliebener Intercity-Zug für Verzögerungen im Zugsverkehr. Nach Angaben der BLS blieb der Zug unmittelbar nach dem Nordportal des Basistunnels bei Frutigen stehen, wegen einer Fahrleitungsstörung. 450 Passagiere wurden über eine Nottreppe evakuiert. Nun wird der NERD-Basistunnel inspiziert und bleibt heute bis Betriebsschluss gesperrt. Die Züge werden über die Bergstrecke geführt. Der US-Musiker J.J. Cale ist im Alter von 74 Jahren in Kalifornien an einem Herzinfarkt gestorben. Dies ist auf der offiziellen Internetseite des Sängers und Gitarristen zu lesen, der mit Hits wie Cocaine oder After Midnight Rockgeschichte geschrieben hat. J.J. Cale hat Musiker wie Eric Clapton und die Dire Straits beeinflusst. Gruppen wie Santana oder Deep Purple landeten Hits mit Interpretationen seiner Stücke. Zum Sport. Der Russe Michael Juschny und der Holländer Robin Haase bestreiten morgen Sonntag den Final des Tennisturniers in Gstaad. Fritz Bischoff.
Michael Juschny setzte sich in nur 72 Minuten gegen den Rumänen Victor Hanescu mit 6:3 und 6:3 durch. Spannender verlief der zweite Halbfinal zwischen Robin Haase und dem Spanier Feliciano López. Haase verwertete nach 107 Minuten den ersten Matchball zum 4:6, 6:1 und 6:4. Belinda Bencic hat in der U18-EM in Klosters ihren Halbfinale gegen die Tschechin Barbora Krejčíková in 2 Sätzen überraschend verloren. Im Endspiel steht mit Karin Kennel aber trotzdem eine einheimische Spielerin. Zum 7. Mal im 10. Saisonrennen steht morgen Sonntag ein Auto von Mercedes auf dem besten Startplatz vor einem Formel 1 Grand Prix. Lewis Hamilton gewann das Qualifying in Ungarn vor Sebastian Vettel. Die Sauberpiloten Nico Hülkenberg und Esteban Gutierrez starten aus den Positionen 12 und 17. Mountainbike, Nino Schurter gewinnt das Weltcuprennen in Andorra vor dem Tschechen Andrej Cink und baut damit seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Auf die Ränge 6 und 7 fuhren Fabian Giger und Florian Vogel. Der Sieg bei den Frauen geht an die deutsche Sabine Spitz. Katrin Leumann fährt auf Platz 6, Jolanda Neff wird 7.
Fritz Bischoff. In vielen Teilen der Schweiz wurden heute die bisher höchsten Temperaturen dieses Jahres gemessen. Laut SRF Meteo war es am heißesten in Basel-Binningen mit 37,3 Grad und in Sitten im Wallis mit 37,2 und damit zu den Wetteraussichten. Heute Abend scheint meist die Sonne, auch in den Bergen fällt kaum mehr Regen. Der Sonntag beginnt ziemlich sonnig. Im Laufe des Tages wird es vor allem im Norden gewitterhaft bei 32 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Ägyptens Sicherheitskräfte sollen auf Mursi-Anhänger geschossen haben. Die russisch-orthodoxe Kirche feiert sich und ihr enges Verhältnis zum Staat. Ozongrenzwerte, sie werden dauernd überschritten, aber das kümmert keinen. Und die Demokratie unter einem Autokraten.
There is a few countries you can see real democracy. You can feel it. But in Kuwait it's just for show. It's not real.
In Kuwait ist das nichts als Show. Zuerst aber zum Solarstreit zwischen der EU und China. Nirgends ist der Markt für Solarprodukte größer als in Deutschland. Doch die Billigkonkurrenz aus China ist für Deutschland und die ganze EU ein Ärgernis und eine große Herausforderung. Jetzt haben sich Brüssel und Peking auf einen Kompromiss geeinigt. Ich fragte EU-Korrespondent Urs Brudere, wie wichtig ist diese Lösung des Handelsstreits um Solarimporte aus Fernost?
Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass es eine Lösung gegeben hat. Und ich glaube, auch beide Seiten sind froh, dass jetzt eine Lösung auf dem Tisch liegt. Denn angesichts der weltwirtschaftlichen Lage derzeit kann keine Seite wirklich ein Interesse haben an einem Handelskrieg oder einem Scharmützel mit einem großen, wichtigen Wirtschaftspartner. Und der Solarpanel-Streit, der hatte ja Eskalationspotenzial. Und es war vom Handelsvolumen her der bisher größte solche Streit, auf den sich die EU je eingelassen hat. Also ich glaube, die Erleichterung muss auf beiden Seiten groß sein.
Jetzt soll es also Mindestpreise geben für diese chinesischen Importe in die EU. Ist das jetzt ein fairer Kompromiss oder gibt es eine Art Gewinner?
Beim Mindestpreis scheint mir, steht China als Gewinner da. Der Preis soll ja dem Vernehmen nach ungefähr dem derzeitigen Marktpreis für chinesische Panels entsprechen. Das heißt, die Ware wird also nicht teurer und die europäische Konkurrenz der chinesischen Produzenten hat deshalb auch schon mit Frustration reagiert heute auf diese Einigung und sogar gesagt, sie erwäge, diese Einigung juristisch anzufechten. Aber es gibt ja nicht nur den Mindestpreis in dieser Einigung, es gibt auch eine Mengenbeschränkung. China soll zu diesem Preis eine gewisse Menge an Panels nach Europa liefern dürfen. Und diese Menge entspricht ungefähr der Hälfte der derzeitigen Nachfrage in Europa nach Solarpanels. Derzeit aber bedient China rund 80% der Nachfrage in Europa. Das heißt, hier tut sich ein Fenster für die europäische Konkurrenz auf. Dennoch, nach den ersten Reaktionen zu schließen, würde ich sagen, dass dieses Verhandlungsergebnis doch eher in China für Freude sorgen wird als in der EU.
Und wieso ist es das Brüssel wert, da nachzugeben?
Die EU-Kommission stieg ja mit einer harten Haltung in diese Verhandlungen ein. Sie verhängte provisorische Strafzölle, hohe provisorische Strafzölle, und sie sagte klar, dass sie diese provisorischen Strafzölle auch dauerhaft einführen möchte. Aber dann schwächten EU-Mitgliedstaaten die Position der Kommission. Insbesondere Deutschland sagte im Verlauf dieses Streits, wir wollen eine Verhandlungslösung. Und weil Deutschland und andere Mitgliedstaaten das sagten, war gewissermaßen die Luft draußen aus der Drohung der EU-Kommission, da wirklich eine harte Haltung durchzuziehen. Denn für dauerhafte hohe Strafzölle braucht es das Okay aller Mitgliedstaaten in der EU. Ich würde also kurz sagen, China hat mit einem gespaltenen Europa kein allzu schweres Spiel gehabt.
Mit diesen Solarimporten ist jetzt ein besonders harter Handelsstreit, einer mit Eskalationspotenzial, wie Sie gesagt haben, beigelegt worden. Aber China exportiert ja viel Billigware nach Europa. Gibt es da also noch viele Fronten?
Es gibt dauernd irgendwelche Streitigkeiten auf dem Gebiet des Handels zwischen der EU und China. Aber man muss die Relationen sehen. Europa beklagt sich zwar immer mal wieder über irgendetwas, aber alle diese Klagen zusammengenommen betreffen derzeit nur rund 2 Promille aller chinesischen Importe nach Europa. Also weit über 99% der Importe Chinas nach Europa geschehen, ohne dass es Streit darum gäbe. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen laufen die Sachen gut. Aber wenn einmal ein solcher Streit kommt, und beim Solarpanelstreit war es so, dass es ein sehr großer Streit war, das war vom Handelsvolumen her der größte Streit, den es zwischen der EU und China je gegeben hat. Wenn ein solcher Streit kommt, dann liegen die Nerven jeweils schnell blank. Und dann kommt auf eine Maßnahme, die getroffen wird, zum Beispiel provisorische Strafzölle, sofort die Ankündigung von einer Gegenmaßnahme. In diesem Fall hat China zum Beispiel damit gedroht, dass es nun den Import von europäischem Wein oder von europäischen Luxusautos beschränken werde, behindern werde. Und das sorgt auf beiden Seiten natürlich für Nervosität. Und auf europäischer Seite hofft man jetzt mit dieser Einigung, dass China auch diese angedrohten Gegenmaßnahmen gegen Wein und gegen Luxusautos fallen lassen wird.
Das waren Einschätzungen und Informationen von EU-Korrespondent Urs Bruderer. Ägypten hat wieder eine blutige Nacht hinter sich. Viele Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi kamen ums Leben bei stundenlangen Zusammenstößen mit der Polizei. Die Angaben über die Zahl der Opfer gehen weit auseinander. Und auch die Version darüber, was genau passiert ist. Aus Kairo Frank Ludwig von der ARD.
Der Platz vor der Rab'a el-Adawiyah-Moschee in Kairo. In der Hochburg der Islamisten werden am Nachmittag die ersten Opfer der vergangenen Nacht zum Begräbnis gebracht. Tausende sind gekommen, skandieren Sprechchöre gegen den Armeechef und Verteidigungsminister und schwören Rache. Noch immer ist unklar, wie viele Menschen bei den stundenlangen gewaltsamen Zusammenstößen ums Leben gekommen sind. Das Gesundheitsministerium hier vermeldet 38 Tote. Die Muslimbruderschaft spricht von mindestens 150. Sie bezichtigt die Sicherheitskräfte des absichtlichen geplanten Massakers an friedlichen Demonstranten. Ganz so friedlich waren die indes nicht, wie im Internet kursierende Videos zeigen. Diese Videos nämlich zeigen eher eine wütende Menge von Anhängern des gestürzten Präsidenten. Mit Eisenstangen, Pflasterstein und Brandflaschen bewaffnet stürmen sie eine der zentralen Hochstraßen der Stadt und attackieren die Polizisten dort. Die setzen daraufhin Tränengas ein. Genau diese Version präsentiert denn auch Innenminister Ibrahim am Nachmittag der Presse. Wir wurden überrascht von diesem heftigen Angriff. Die Polizeikräfte sind gerufen worden zu dem Minister, nachdem an einem Platz neben der Hochstraße Schlägereien zwischen Demonstranten und Anwohnern ausgebrochen seien. Und, so der Minister wörtlich, die Polizeikräfte haben nur Tränengas eingesetzt. Letzteres freilich muss nicht unbedingt stimmen, denn andere Videos zeigen Polizisten am Morgen, wie sie aus einiger Entfernung Schrotmunition abfeuern. eine nicht unumstrittene Waffe beim Einsatz gegen Demonstranten. Dennoch muss auch scharf geschossen worden sein. Und zwar, wie Augenzeugen versichern, von umliegenden Häuserdächern aus. Sicherheitskräfte, Anwohner, bezahlte Provokateure. Spekuliert wird in alle Richtungen. Da und dort gehen Gegner der Islamisten sogar so weit und behaupten, die Muslimbrüder selbst steckten dahinter. Und, kaum überraschend, in einem Land, wo Verschwörungstheorien Dauerhochkonjunktur haben, sogar der israelische Auslandsgeheimdienst wurde als Drahtzieher ausgemacht. Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft hat unterdessen eine Untersuchung der blutigen Vorfälle angeordnet. Prominente Vertreter des anti-islamistischen Lagers fordern ebenfalls eine rückhaltlose Aufklärung. Zu befürchten steht freilich, dass es dazu ebenso wenig kommen wird wie nach ähnlichen Gewaltexzessen in der Vergangenheit. Zumal die nächsten Machtproben zwischen den verfeindeten Lagern stehen schon an. So läuft beispielsweise ein Ultimatum aus, das die Armee den Muslimbrüdern gestellt hatte. Die sollen nämlich jene Protestcamps freiwillig räumen, die seit Wochen Teile der ägyptischen Hauptstadt schwer in Mitleidenschaft ziehen. Vor allem das vor der Rab'a el-Adawiyah-Moschee. Die Sprechchöre während der Beerdigung der ersten Toten dort am Nachmittag gibt indes wenig Anlass zu der Annahme, die Islamisten könnten dem Ultimatum widerstandslos Folge leisten.
Der Kiewer Großfürst Wladimir ließ sich einst im Jahre 988 taufen. Das Datum steht für die Christianisierung der slawischen Welt und wird diese Tage mit großem Pomp und Prunk begangen. Heute, zu den Hauptfeierlichkeiten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, reisten nicht nur die Oberhäupter der russisch-orthodoxen Kirchen, sondern auch einige Staatspräsidenten an. Aus Russland, der Ukraine und Weißrussland, aus Serbien und Moldawien. Peter Giesling.
An der heutigen Feier in Kiew ging es einerseits um den geistigen, aber auch um den institutionellen Alleinanspruch der russisch-orthodoxen Kirche. Auf dass die heilige Rus unbesiegbar bleibe und geistige Grundlage aller Millionen, welche hier nach Gott suchen. Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, in seiner Rede. Mit der heutigen Feier wurde letztlich dem 1000-jährigen Jubiläum gehuldigt, welches damals, 1988, unter dem Sowjetregime nicht oder jedenfalls nicht mit diesem Pomp begangen werden konnte. Denn damals galt hier noch das Religionsverbot. Jetzt, nach dem Zerfall der Sowjetunion, hat sich die orthodoxe Kirche zu einem immer wichtigeren moralischen, aber auch politischen Machtfaktor gewandelt. Auch wenn man sie oft als sonntägliche Kerzenhalter oder als sogenannte Feiertagschristen verspottet, etwa 2/3 der Russen, Ukrainer und Weißrussen bekennen sich heute zur orthodoxen Kirche. Alte, während der Sowjetzeit geschlossene Klosteranlagen werden wiedereröffnet und fast überall von Brest bis Wladiwostok ragen neue Kirchturmkuppeln in den Himmel. Gut 1000 Jahre nach der christlichen Taufe der Rus feiert die russisch-orthodoxe Kirche eine Renaissance. Es ist dabei vor allem die Staatsmacht, welche jetzt der konservativ geprägten Kirche hofiert. Denn die Staatsmacht kann sich, wie wohl kaum je zuvor, auf ihre Kirche verlassen. Als Putin und Medvedev vor 2 Jahren ihren beabsichtigten Ämtertausch verkündet hatten und sich in einem breiten Teil der Bevölkerung Missmut breitmachte, bezeichnete Patriarch Kirill den wiederkandidierenden Putin als, Zitat, Geschenk Gottes. Putin wiederum hat in diesen Tagen die orthodoxe Kirche als wichtigste geistig-moralische Instanz seines Landes bezeichnet. Und dies, obwohl Russland ein säkularer Staat ist und obwohl Russland auch über einen beachtlichen muslimischen Bevölkerungsanteil verfügt. Putin und Patriarch Kirill verbinden aber offenbar auch andere Bande. Kirill wird nämlich eine namhafte KGB-Vergangenheit nachgesagt. In den 90er Jahren war Kirill zuständig für den Zigarettenimport der Kirche und er hat es so wie Putin verstanden, ein beachtliches Privatvermögen anzusammeln. Dieses wird auf 4 Milliarden Dollar geschätzt. Wie sehr die konservative Kirche und die aktuelle Politik, insbesondere in Russland, politisch ideell zusammenarbeiten, ist in den letzten Monaten deutlich geworden. Mit einem Gerichtsurteil, das sich gegen freie Künstler gerichtet hat, dann mit den Urteilen gegen die Pussy Riot-Frauen, mit der Verabschiedung des sogenannten Gotteslästerungsgesetzes und zuletzt einem Gesetz, das im Widerspruch zur Menschenrechtscharta Homosexuelle anprangert und sogenannte Homosexualitätspropaganda unter Strafe stellt. Mit den orthodoxen Feierlichkeiten in Moskau, heute in Kiew und nächste Woche in Minsk werden jetzt vor allem die festen Bande zwischen Staat und Kirche gefeiert. Dabei geht's aber auch um handfeste Politik. Wohl nicht ganz zufällig hat diese Woche Sergei Gurjew, ein Berater des russischen Präsidenten Putin, die Ukraine besonders eindringlich davor gewarnt, sich der EU zu und sich gleichzeitig immer stärker von Russland abzuwenden. Nicht nur die Kirche, sondern auch gewisse Staaten versuchen bei diesen Feiern ihren Führungsanspruch zu betonen.
Werden die Bewohner und Bewohnerinnen eines Landes zur Urne gerufen, wird das gerne als gutes Zeichen für die Verhältnisse dort gewertet, denn Wahlen symbolisieren Demokratie. Im reichen Ölemirat Kuwait folgen sich die Parlamentswahlen neuerdings Schlag auf Schlag. Fast wie durch eine Drehtür gehen die Wählerinnen und Wähler zu den Wahllokalen rein und raus und wieder rein. Heute Samstag ist es erneut soweit, doch die kuwaitische Wahlkaskade ist kein Zeichen für besonders gesunde politische Verhältnisse. Fredrik Steiger.
Immer öfter, immer lauter, immer heftiger wird in Kuwait demonstriert. Seit 2006 wurde im Ölemirat am Persischen Golf 8-mal die Regierung ausgewechselt, 7-mal das Parlament aufgelöst. Die Herrscherfamilie Al-Sabah wird mittlerweile verbal direkt angegriffen.
There is a few countries you can see real democracy. You can feel it in the street, in the people, but in Kuwait it's just for show. It's not real.
Es gebe keine echte Demokratie in Kuwait, klagt ein junger Mann im arabischen Sender Al Jazeera. Ein anderer meint:
We were beaten up by the special forces, tear gas.
Wer protestiere, werde von Polizeikräften zusammengeschlagen, mit Tränengas eingenebelt. Die kuwaitische Demokratie sei eine Farce. Über alles Wesentliche entscheide der Emir und seine Entourage. Dieser reagiert immer dünnhäutiger. Oppositionsführer Mossalam al-Barak wanderte wegen Beleidigung des Machthabers gar hinter Gitter. Doch al-Barak will nicht aufgeben. Verteidiger des Regimes wie die Parlamentsabgeordnete Safa al-Hashem wundern sich über die Unruhen. Es geht dem Land, den Kuwaitern, doch blendend. Sie genössen Sicherheit und Wohlstand. Weshalb wiegeln einige wenige die Menschen auf? Dafür gäbe es doch keinen Grund, erklärt sie der BBC.
The man keeps erupting issues, saying that we are deprived. Of what? Can you define it? None.
Verglichen mit den übrigen Golfstaaten ist Kuwait tatsächlich einigermaßen demokratisch und das seit den 1960er Jahren. Das Parlament hat Einfluss, es kann Minister ins Kreuzverhör nehmen, es kann Gesetze erlassen, Projekte stoppen und es tut all das immer häufiger und gebärdet sich immer aufmüpfiger. Das Problem ist, diesem selbstbewussten Parlament steht ein weiter autokratisch regierender Herrscher gegenüber. Er besetzt sämtliche Ministerposten, die wichtigsten jeweils mit Familienmitgliedern, er löst das Parlament auf, wenn es ihm passt, und er kontrolliert die Ölmilliarden. Zwei Machtpole also, die nicht miteinander, sondern zunehmend gegeneinander arbeiten. Für die kuwaitische Politologin Alanoud Al-Sharek ist das kuwaitische Demokratie-Experiment zum Scheitern verurteilt.
A very experimental structure to the democratic process that I would venture is destined to fail.
Es zeige sich, dass ein bisschen Demokratie eben nicht funktioniere. Autokratie und Demokratie vertragen sich nicht. Die politische Dauerblockade schadet auch wirtschaftlich massiv. Obwohl ebenso reich wie etwa Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate, fiel Kuwait in seiner Entwicklung weit hinter diese zurück, sagt im Internetfinanzsender Dukas Copy Christian Koch von der Denkfabrik Gulf Research Center.
It only attracted $10 billion of investment last year compared to $85 billion by the UAE. And it's because investors.
Die Arabischen Emirate lockten voriges Jahr 85 Milliarden Dollar ausländische Investitionen an, Kuwait bloß 10.
Major projects have been hampered by the fact that Parliament has raised objections.
Nicht vorankommen wichtige Infrastrukturprojekte oder die überfällige Privatisierung der ins Hintertreffen geratenen Kuwait Airlines. Der Emir drängt, das Parlament bockt, Ergebnis treten an Ort. Kuwait werde auch von seinen Nachbarn, von den übrigen Golfmonarchen, misstrauisch beobachtet, sagt Alanoud Al-Sharek. Die Zustände in Kuwait schrecken sie ab, ihre eigenen Länder demokratisch zu öffnen. Und mit Bange verfolgen die USA die Entwicklung. Sie haben in Kuwait, also vor der Haustür Irans, Tausende von Soldaten stationiert. Nachdem bereits ihr Flottenstandort Bahrain zum Konflikt herd wurde, irritiert ein immer instabileres Kuwait die Amerikaner hochgradig. Dass die jetzige Parlamentswahl das politische System im Emirat wieder zur Ruhe bringt, ist unwahrscheinlich.
–35 Grad, –36 Grad, –37 Grad. Heute Samstag ist womöglich der heißeste Tag des Jahres, bestimmt aber ein sehr, sehr heißer für unsere Verhältnisse. Entsprechend hoch ist die Ozonbelastung. Nur kümmert das kaum jemanden. Das war vor 20, 30 Jahren noch ganz anders. Dominik Meyer mit einer Ozongeschichte.
Bern gestern Nachmittag. Die Sonne brennt, der Verkehr stockt. Ein Ozontag. Im vierten Stock eines schmucklosen Verwaltungsgebäudes steht Gerrit Neyetli, der Leiter des Fachbereichs Emissionsschutz in Kanton Bern, vor einem Messgerät.
Im Moment sind wir bei rund 140 Mikrogramm, also 20 Mikrogramm über dem Grenzwert.
Auch jetzt am frühen Samstagabend wird der Grenzwert im Mittelland fast flächendeckend überschritten. Ozon belastet die Atemwege. Kinder und ältere Menschen sind besonders betroffen. Wir kennen diese Warnungen. Trotzdem gibt Ozon wenig zu reden. Keine Spur von der Aufregung der 90er Jahre. Damals verfügten die Kantone Tempo 80 auf den Autobahnen wegen des Ozons. Umweltminister Flavio Gotti rechtfertigte die unpopuläre Maßnahme 1991.
Wenn es dann heißt, schließt bitte die Fenster, das sagen uns ja die Mediziner. Besondere Sorge für die Kinder und für die alten Leute, dann verstehen Sie, weshalb der Bundesrat sich heute zu diesen zusätzlichen Maßnahmen aufgerafft hat.
Tempo 80 wegen Ozon. In den letzten Jahren gab es das nur noch vereinzelt in der Südschweiz. Der Effekt ist gering. Tiefere Tempi führen kurzfristig kaum zu tieferen Ozonwerten. Wir haben uns an die Gesundheitsgefahr Ozon gewöhnt, auch wenn sie jedes Jahr zu 150 bis 300 vorzeitigen Todesfällen führt, wie der Bund schätzt. Wobei, die Situation ist tatsächlich etwas weniger akut als in den 80er und 90er Jahren, das sagt Gerrit Neyetli, der Fachmann vom Kanton Bern.
Die Anzahl der Grenzwertüberschreitungen, die hat leicht abgenommen, wenn man das mit früher vergleicht. Und das Zweite, was man feststellen kann, das ist dann auch statistisch etwas besser erhärtet, dass hohe Spitzenwerte etwas weniger häufig auftreten in den letzten Jahren.
Strengere Abgasnormen für Autos, Auflagen für die Industrie und Lenkungsabgaben haben die Luft sauberer gemacht. Es hat viel weniger Stickstoffdioxid und Kohlenwasserstoffe VOC in der Luft. Das sind die Substanzen, aus denen Ozon entsteht. Doch leider gehen die Ozonwerte nicht gleich stark zurück wie die Werte seiner Vorläufersubstanzen.
Das hat einerseits zu tun mit der komplexen Chemie der Ozonbildung und auf der anderen Seite kann man wissenschaftlich nachweisen, dass die Ozonbelastung in den höheren Schichten von Jahr zu Jahr etwas zunimmt. Also es werden sogar Schadstoffe aus Asien in die Schweiz transportiert. Das tut natürlich unsere Erfolge, die wir in den letzten Jahren auf der Emissionsseite erreicht haben, etwas schmälern.
Vor allem in Asien, aber auch global betrachtet, wachsen die industrielle Produktion und der Verbrauch von Treibstoffen. Immer mehr Zutaten für das Ozon werden also freigesetzt, global. Das belastet die Atemluft auch in der Schweiz. Doch wir nehmen es gelassen. Ozon taugt nicht zum Aufreger.
Das war ein Beitrag von Dominik Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.